Die Bibel sagt uns, wenn wir zu Jesus Christus kommen, dann geschieht mit uns so etwas, dass wir in dieser Welt einen gewaltigen Unterschied machen. Und eine Quelle, die bisher in uns war, oder das, was bisher aus unserem Leben herausfloss, das war nicht immer segensvoll. Das war nicht immer hilfreich für Menschen um uns herum. Aber sie ist für mich ein starkes Beispiel, wie viele auch unter uns, dass als Jesus in das Leben kam, dass hier etwas Neues anfängt, aus diesem Körper zu fließen. Jesus sagt in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt, das ist das Wort Graphe, Schrift, die Schrift allgemein, nicht Logos, was Jesus, auf Jesus sich ja auch ganz stark bezieht gerade, oder er ist das Logos, auch nicht Rema, sondern die Schrift. Die Schrift sagt, erklärt, was mit Menschen passiert, die Gott glauben, die Gott vertrauen. Und die an Jesus glauben, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, aus denen fängt etwas an herauszufließen, nämlich lebendiges Wasser. Vorher war es vielleicht Tod, vorher war es vielleicht Fluchen, Ärger, Zorn und diese ganzen Dinge. Du kannst ja einfach das mal machen. Und die Frage heute Abend ist auch, welches Wasser fließt aus deiner Quelle? Welches Wasser fließt aus deiner Quelle? In uns ist immer eine Quelle, entweder zum Leben oder zum Tod. Es hört aus uns herauszufließen, ab dem Moment, wenn wir sterben, also wenn wir ins Grab gelegt werden. Dann fließt nichts mehr aus uns heraus. Aber solange wir auf dieser Erde leben, fließt etwas aus uns hervor. Der Wunsch von Jesus ist, dass aus unseren Körpern Ströme lebendigen Wassers fließen. Und es gibt Merkmale, wie dieser Strom fließt. Es ist nicht nur, dass wir ein Zeugnis für Jesus geben. Es ist nicht nur, dass wir ihn proklamieren in der Öffentlichkeit. Sondern ob der göttliche Strom aus uns fließt oder ein zerstörerischer Strom aus uns fließt, das merkt man vor allem an unseren Worten. Denn unsere Worte geben Zeugnis von dem, was wirklich in uns drin ist und was aus uns herausfließt. So, manchmal können wir als Menschen uns sehr gut verstellen und anderen vielleicht auch eine gute Show bieten, wie toll wir sind. Aber es wird früher oder später wird sich feststellen, wird herauskommen, welche Quelle ist wirklich die Quelle, die aus uns fließt. In Jakobus Brief steht geschrieben, dass die Zunge, unsere Zunge, die wir jeden Tag benutzen, nicht nur zum Essen, manche zum Knutschen, aber auch zum Reden, diese Zunge, die wir haben, diese Zunge zeigt, welche Art Quelle in uns ist. In Jakobus 3, Abvers 9, 9 bis 12 steht geschrieben, oder er erklärt davor, wenn man den ganzen Abschnitt will ich nicht lesen, Jakobus sagt, dieses kleine Ding in unserem Mund kann zum größten Übel werden. Und es hat eine ungeheure Macht, so wie ein Streichholz, sagt Jakobus, das du anzündest, einen Wald entzünden kann, so kann deine Zunge das Leben anderer Menschen verbrennen, es zerstören. Das ganze Umfeld, in dem du lebst, kann dadurch zerstört werden, durch die Zunge, durch dieses kleine Ding. Jakobus sagt, der allgemeine Mensch, er bringt auch gute Worte hervor, aber es ist eigentlich immer auf das Diesseits bezogen und in der Regel zerstörerisch. Und er sagt, das Problem ist, dass der normale Mensch ohne Gott seine Zunge nicht bändigen kann. Niemand kann sie bändigen. Sie ist wie ein wilder Mann, möchte ich sagen, aber man kann sie nicht bändigen. Jakobus sagt dann, überlegt euch Leute, so schreibt er, müsst ihr das ganze Kapitel dann lesen, Jakobus sagt, da ist ein riesen Ozeandampfer und durch ein kleines Ruder wird er gelenkt. Dahin, wo man ihn hinhaben will. Da ist ein wildes Pferd, dem legst du einen Zaum in den Mund und dieses Pferd, du bringst es dazu, dass es dahin geht, wo du es hinhaben möchtest. Ich komme jetzt nochmal aus dem Reitergeschehen und aus meiner Zeit in Paraguay. So, ich weiß, wie man ein Pferd beherrschen und lernen kann. Du legst ihm, ich habe selber ein Pferd zugeritten, eigentlich zwei, und dieses Pferd, da konnte keiner draufsteigen, das konnte keiner beherrschen, es war wild. Aber ich habe ihm einen Zaum angelegt, ich habe ihm einen Sattel und einen Gurt umgeschnallt und dann fing ich an, dieses Pferd zu reiten. Ich glaube, am ersten bin ich so richtig ordentlich runtergeknallt, aber ich bin wieder rauf und schlussendlich habe ich das Pferd gebändigt. Mit leichtem Zügel-Touches ging es in die Richtung, wo ich es handhaben will. Jakobus sagt, so etwas können wir tun. Wir können Tiere, Schiffe, andere Dinge dazu bringen, dass sie tun, was wir wollen. Aber die Zunge, sagt Jakobus, kann kein natürlicher Mensch bändigen. Das ist ein Ding, das kann man nicht bändigen. Es geht nicht, man kriegt sie nicht im Griff. Kennt ihr den Griff? Mann, immer habe ich meine Zunge nicht im Griff. Oder jemand sagt mal, ich habe schon wieder meine Zunge nicht im Zaum. Das kommt daher, weil man weiß, eigentlich bräuchte sie einen Zaum. Aber dann sind wir zu Jesus gekommen. Er kam in unser Leben, er wurde unser Herr. Und auf einmal, und wir haben gesagt, Herr, unser Leben gehört dir, du bestimmst über unser Leben. Und jetzt bekamen wir einen himmlischen Zaum. Gott kam in unser Leben, der Heilige Geist kam in unser Leben. Und dieser Heilige Geist sagt, das tust du nicht. So redest du nicht. Wenn ich daran denke, und ich muss sagen, es verändert sich. Meine Sprache hat sich verändert, als ich zu Jesus kam. Mein Lebensstil hat sich verändert, als ich zu Jesus kam. Die Dinge im Leben wurden anders. Da, wo ich bis gerade vor einem Tag davor noch Unsinn geredet habe mit den Leuten, blödes Zeug geredet habe, an dem Tag, als ich zu Jesus kam und am nächsten Tag traf ich dieselben Leute, am nächsten Tag habe ich ihnen gute Worte und Worte des Lebens übermittelt. Was war passiert? In mir war eine Person, oder in mich war eine Person reingekommen, nämlich Jesus, und die lenkte jetzt meine Zunge. Der Heilige Geist, der da war, er lenkte die Zunge. Jakobus sagt hier in diesem Abschnitt, mit ihr preisen wir, und jetzt kommt er zu uns, wir Gläubigen, mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Das ist so das Natürliche. Sonntag in der Kirche, Halleluja, großer Gott, wir loben dich. Spätestens abends zu Hause oder Montagmorgen, hey du blöde Sau, was willst du? Ne? So, also das ist, der ist voll bescheuert und der ist voll beknackt oder wie auch immer. Und das schleicht sich ja rein bis ins Christliche, bis in Menschen, in denen Jesus Herr geworden ist. Aus demselben Mund geht also Fluch oft und Segen hervor. Dies, meine Brüder, sollte jetzt unter uns nicht mehr so sein. Ihr Schwestern seid trotzdem mit einbegriffen, obwohl ihr Brüder steht. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch auch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Also wir haben eine Quelle. Also diese Quelle ändert sich. Da kommt nicht einen Tag süßes Wasser raus und am anderen Tag kommt Bitteres heraus. Sondern diese bleibt süß. Es sei denn, jemand kommt und verseucht diese Quelle. Jemand tut vielleicht Unrat rein oder dergleichen und das Wasser, diese Quelle, wird bitter, salzig, es wird ungenießbar. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen? Ist ganz klar, wir würden heute sagen, kann ein Orangenbaum Bananen hervorbringen? Also ist es nicht möglich. Oder ein Weinstock Feigen. Stell dir vor, kommt der Weingärtner oder unsere ganzen Weinbauer, sie kommen eines Morgens auf ihr Feld und sie haben gesehen, Mensch, wir haben tolle Stöcke hier gepflanzt und jetzt kommen sie hin und sehen sie, oh Mann, da sind keine Trauben dran, es hängen ja überall Feigen dran. Etwas, was nicht möglich ist. Es ist unmöglich. Naja, vielleicht mit Fehlzüchtungen kann man heute schon wieder vieles machen. Auch kann Salziges nicht süßes Wasser hervorbringen. Salziges kann nicht Süßes hervorbringen. Die Frage heute ist, welches Wasser fließt aus deiner Quelle? Welches Wasser fließt aus uns hervor? Die Zunge belegt es. Die Zunge ist der tägliche Beweis, welche Quelle in uns fließt. Was in uns aktiv ist. Die Zunge, die bekundet es nach außen. Seid ihr mit mir? Woran kann ich erkennen, ob aus meiner Quelle oder erkennen, aus woran kann ich erkennen, dass aus meiner Quelle oder welches Wasser dort hervorfließt? Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 16, an ihren Früchten, was wir auch bei Jakobus schon hatten, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man oder sammelt, erntet man etwa von Dornen Trauben oder erntet man von Disteln Feigen? Er bringt es also wieder hervor. Wolltet ihr Fangen spielen jetzt? Naja, er erkundet schon mal, ob dieser Platz für ihn in Zukunft geeignet wäre hier vorne. Also an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen, sagt Jesus. Und er sagt, Vers 17, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Und dann sagt er etwas, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, geht nicht. Dunatai, er ist nicht dazu in der Lage. Er ist nicht dazu in der Lage. Noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Wenn also ein fauler Baum ist, der kann nicht, egal wie er sich anstrengen mag, und der religiöse Mensch versucht sich oft anzustrengen, ich möchte was Gutes hervorbringen. Es gelingt zum Teil, aber nicht auf Dauer, weil er sagt, ein fauler Baum bringt keine guten Früchte hervor. In Matthäus 15 ab Vers 8 sagt Jesus, was aus dem Mund, Vers 18 glaube ich wird sein, ich habe die 1 wohl hier verschluckt beim Ausdrucken, was aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Der Zusammenhang ist, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie legten sehr großen Wert darauf, auf Einhaltung äußerer Gesetze, Zeremonien, wascht ihr schön die Hände, was man natürlich zum Essen, vor dem Essen tun sollte, normalerweise. Aber sie legten Wert auf all das Äußere. Und Jesus sagt an einer Stelle, ihr seid von außen wie schön gepflegte Gräber. Man sagt, boah, was ein tolles Grab. Aber er sagt, macht dieses Grab auf und da drin liegt eine Leiche oder liegen nur Totengebeine, da liegen Knochen drin. Da drin ist nichts Schönes. Und Jesus sagt, unsere Worte, das, was wir hervorbringen, zeigt, ob der Schmuck, den wir äußerlich darstellen, auch dem inneren Schmuck entspricht. Unsere Worte zeigen, was wir hervorbringen. Knochen, Tod oder Leben. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, lasen wir eingangs, aus dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wörtlich heißt es, aus dessen Bauch werden Ströme fließen. Warum? Hier in uns ist unser neu gezeugter Geist. Und in uns wohnt Jesus. In uns ist der Heilige Geist. Und er sagt, wenn du glaubst, wie die Schrift sagt, dann wird in dir eine Quelle fließen, die wirklich Leben, Zoe, ewiges Leben, göttliches Leben hervorbringt, in das Umfeld, in das du hineinsprichst und in das du hineinfließt, in das du hineinläufst. Wenn Jesus sagt, also an den Worten werden wir erkennen, an der Frucht unserer Worte werden wir erkennen, wo wir stehen oder was wirklich in uns los ist, dann lasen wir hier in Vers 19, Matthäus 15, weil aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Davor in Vers 18, aus dem Mund geht das hervor. Der Mund bringt hervor, was innen drin ist. Der Mund bringt hervor, was mich innen erfüllt. Der Mund bringt es hervor, was in mir los ist. Und er sagt Mord. Das Wort im Griechischen steht in der Mehrzahl Morde, also Tötungen, Morde. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann stellen wir fest, dass viele Menschen, auch die vorgeben, Jesus nachzufolgen, eigentlich ständig am Töten, am Morden sind. Weil die Bibel sagt, wer seinen Bruder hasst oder über seinen Bruder übel redet, der ist ein Mörder. Und die Bibel sagt, ein Mörder hat kein bleibendes, ewiges Leben in sich. Das heißt, jemand, der über seine Brüder, seine Schwester oder über die Menschen schlecht redet, dieser Mensch wird früher oder später sein geistliches Leben verlieren. Jesus sagt an anderer Stelle, da steht ein Wort, da heißt zugrunde gehen, steht bei uns. Aber das Griechische hebt hervor, so ein Mensch, der negativ redet, über andere oder richtet, der verfault innerlich. Die Frucht mag von Anfang ganz gut aussehen. Du hast da deine Orange, deine Tomate und sie liegt da und sie lächelt dich an und sagt, boah, gute Qualität, beiß rein, du hebst sie auf und auf einmal siehst du von unten alles schimmelig, angefault. So, die willst du nicht essen, weil du weißt, dieser Schimmel ist schon durchgezogen bis in die Frucht rein. Und diese, etwas wird geschehen, diese Frucht, die du da rausnimmst, die negativ angetatscht ist, diese Frucht wird weiter faulen. Es gibt nur einen Weg, du schneidest großzügig raus und hast vielleicht noch einen Rest zum Essen. Aber in unserem geistlichen Leben ist es genauso. Gott sagt, wenn wir unsere Brüder und Schwestern, wenn wir über sie kritisch sind, über die Menschen kritisch herfallen, dann sind wir Mörder. Und Mörder behalten kein bleibendes Leben in sich. Ehebruch, das meinte ja nicht nur, dass du mit jemand anderem ins Bett steigst, sondern Gott selber nennt sein Volk, wenn sie nicht in seinen Wegen laufen, wenn sie ihre eigene Religion, ihren eigenen Gott machen, dann nennt Gott sie Ehebrecher. Richtig? Habt ihr bestimmt schon gelesen. Er sagte, ihr Ehebrecher, wie ihr kommt und ihr tut heilig, ihr setzt ein heiliges Gesicht auf und ihr seid in eurem Innern voller Ehebruch. Oder er sagt, Unzucht, das ist Hurerei, das griechische Wort ist Porneia, da geht jede Form auch von Unreinheit, Unzucht, die ein Mensch begehen kann, die nicht im legalen, von Gott gedachten Bereich auch der Ehe ist. Diebstahl, das Wort ist auch, da steht Diebstähle, Stehlereien eigentlich, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Jesus sagt, wenn wir an eine böse Quelle angeschlossen sind, und das kann Gläubigen passieren, ich kenne zu viele gläubige Menschen, sobald sie über jemand anders reden, geht der Mund auf und er bringt Negatives hervor. Immer Anklage, immer irgendwie Zerstörung, immer Kritik. Und die Bibel sagt, wenn wir so kritisieren und diese Dinge tun, dann begehen wir an anderen Menschen Rufmord. Ja? Ich will ja nichts sagen gegen den Alexander, aber ich glaube, kann mir denken, dass auch so manche Macke drin. So, jetzt habe ich angefangen, seinen Ruf zu schädigen. Jetzt werden Leute, die kritisch sind, negativ sind, sie werden jetzt schauen, okay, der Herbert sagt das ja nicht ohne Grund, also irgendwo wird das sein und man fängt an, den Alexander zu beobachten, seine Fehler zu analysieren und so weiter und so fort. Der geistliche Mensch stellt fest, er hat gar keine Fehler, der Alexander ist vollkommen in Christus jetzt und er beurteilt ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Aber der Mensch, der an die falsche Quelle angeschlossen ist, der kritisiert. Das Wort hier mit Lästerungen, das Wort heißt Blasphemia und es bedeutet Lästerung gegen jemand. Es ist die übelste Art von Verleumdung in Matthäus 15, 19 neben falschem Zeugnis. Also das Wort sagt, die Schädigung des guten Rufs durch schlechte Geschichten oder böses Gerede eines anderen Menschen. Das ist es, wenn du und ich negativ über jemand reden, dann sagt Gott, begehst du einen Mord. Dann begehst du Rufmord. Gott sagt, durch den guten Ruf eines anderen Menschen schädigst du durch schlechte Geschichten oder böses Gerede. Ich sagte am Wochenende bei unserem Treffen hier, wir haben ja am Jahresanfang mit den Mitarbeitern immer so ein paar Tage Gebet und Fastenzeit, so eine gewisse Art Klausurtage. Und ich habe gesagt, es ist so oft so, dass Wohngemeinschaften so eine richtige Brutstätte sein können von Tod. Familien können eine richtige Brutstätte sein von Tod. Man geht nach Hause, hast du gesehen, wie er das heute gemacht hat? Also ich kann das gar nicht, weißt du, so würde ich das nie machen, wie der das gemacht hat. So, ja, ich bin da auch ein bisschen anderer Meinung. Dann trifft man den Nächsten und sagt, wie geht es dir damit? Du hast doch auch dabei. Wie beurteilst du die Situation? Du bist gerade dabei zu morden. Weil es steht dir von Gott nicht zu. Weil die Bibel sagt, du sollst das Gute, das Wohlgefällige über dich reden. Die andere Frage, die Jesus zurückstellt, ist auch, er sagt, möchtest du, dass man so über dich redet? Er sagt, möchtest du, dass man dich kritisiert? Wer von euch liebt von Herzen Kritik? Gute Kritik ist gut. Aber allgemein, Jesus sagt, wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Wenn du willst, dass andere mit dir gnädig umgehen, sei du gnädig mit anderen. Wenn du willst, dass andere Gutes über dich reden, rede du auch Gutes über andere. Aber wir sind so kritisch eingestellt in unserer Gesellschaft und wir meinen, wir können das immer tun. Das ist ja hin, wir beten zwar, Herr, du bist mein Gott. Herr, dich bete ich an. Ich gehöre dir für immer und ewig. Wir singen tolle Songs. Die Frage ist, stimmt das so? Wenn Gott dich in eine Aufgabe reingestellt hast, du wirst dort in dieser Aufgabe vielleicht angepickst. Da ist jemand, der sagt, Mensch, der hat mich jetzt beleidigt. Und dann sagst du, ich gehe aus diesem Job, aus diesem Team raus. Wenn du da rausgehst, die Frage, die ich dann zu stellen habe, die stelle ich immer wieder, hat Gott dir erlaubt, aus dem rauszugehen? Wenn du Gott gehörst, hast du keine Befugnis, selber rauszugehen. Seid ihr noch mit mir? Soll ich gehen? Nein, okay. Ich will, dass du es mal, so. Also, wir gehören ihm. Die Bibel sagt, wir gehören dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Damit wir nicht mehr uns selber leben. Wenn ich die eigenen Entscheidungen über mein Leben treffe, dann bin ich mein eigener Gott. Dann ist Gott nicht mein Gott. Weil Gott wird Gutes haben. Ich spreche nicht von einem Zwang, in den wir eingepresst sind. Aber wir wollen doch das Gute genießen. Wir wollen den guten Weg Gottes für unser Leben kennenlernen. Aber unsere eigenen Entscheidungen bringen uns so oft von dem Guten weg. Und wir wundern uns, warum funktionieren Dinge nicht, die doch eigentlich wunderbar und herrlich funktionieren sollen. Manchmal denken Leute, wenn ich dann mich einfach absetze, mich zurückziehe, mich isoliere, dann werde ich erstmal Gesundung erleben. Dann werde ich erstmal Heilung erleben. Ich muss dir sagen, dass das nicht wahr ist. Das ist eine selbstgebaute Religion. Weil Gott ist anderer Meinung. Ich lese euch mal aus Jesaja 58 ein paar Verse. Da heißt es, da geht es um das richtige Fasten. Wir hatten ja gefastet auch die Tage, zwar nicht endlos lang jetzt, aber wir haben gefastet und gebetet und gesprochen. Und der Jude war der Meinung, wenn ich mich kasteie und hergehe und nichts esse, nichts trinke, dann kann ich Gott beweisen, wie ernst ich das meine und wie gut ich doch zu ihm stehe und so weiter und so weiter. Gott sagt, das ist aber kein richtiges Fasten. Er sagt, Vers 6, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass man löse die Schlingen der Bosheit, dass man losmache die Knoten des Joches und gewalttätig Behandelte als Freie entlasse und dass ihr jedes Joch zersprengt? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du verfolgte Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, wenn du siehst, alle fallen über den her, alle kritisieren ihn, gehst du hin und sagst, hey Leute, das ist gerade nicht gut, was da läuft. Deine Gespräche, die laufen, sind gerade nicht gut. Ich muss mich jetzt einfach mal einschalten. Ich sage mal, stopp, lass diese reden. Dann bedeckst du jemand, der gerade nackt gemacht wurde. Obwohl es hier auch auf das praktische, normale Irdische geht. Dass du ihn bedeckst und deinem Fleisch dich nicht entziehst. Da geht es ganz besonders auch unsere Ehepartner, Familie und so weiter und so fort. Wir wollen heil werden, aber Gott sagt, es gibt Bedingungen zum Heilwerden. Und er sagt hier in Vers 8, wenn du das tust, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird eilends sprossen. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wollen wir sowas nicht hören? Herr, hier, ich rufe zu ihm und er sagt, hier bin ich. Ich bete zu ihm und er antwortet mir. Er sagt, ja, ich gewähre es dir. Ich erfülle dein Gebet. Das ist doch, was wir wünschen, oder nicht? Das will ich. So. Und er sagt, das kannst du erleben, Vers 9 Mitte, wenn du das Joch, das Finger ausstrecken, also kritisieren, üble Nachrede, und unheilvolle Reden aus deiner Mitte hinweg tust und deine Speise dem Hungrigen darreißt und die niedergedrückte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und so weiter und so fort. Wollen wir Gottes Führung? Ja, wir wollen sie. Aber sie geht anders, als wir es denken. Wir denken, ich schalte auf Rückzug. Ich schalte auf Abseitsgehen. Ich muss erstmal meine Wunden lecken. Gott sagt, du wirst dabei nicht gesund. Sondern der Weg ist, dass du herkommst und anfängst, diese Schritte zu gehen, die wir hier auch gerade gelesen haben. So, das genau. Also die Frage ist ja, welche Quelle sprudelt in uns? Wir sagen als Neutestamentler, als Freikirchler und auch viele Kirchler, wenn Jesus in unser Leben gekommen ist, dann sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, richtig? Stimmt so. Und er sagt, wir sind jetzt teilhaftig geworden der göttlichen Natur. Also wenn jemand von neuem geboren ist, dann bekommt er Gottes Natur. Gottes Natur ist aber niemals mordend, ist niemals richtend, ist niemals den anderen, den Ruf eines anderen zu schädigen. Das ist nicht Gottes Natur. Die Frage ist aber, wenn ich das lebe, diese Dinge tue, bin ich dann wirklich bei Gott angeschlossen? Ich habe etwas festgestellt. Wir können manches Mal gut anfangen. Wir fangen an, mit Jesus zu gehen. Er kommt in uns hinein. Wir werden von neuem geboren. Und das Leben fließt aus uns heraus. Und auf einmal ändert sich alles. Unsere Sprache ändert sich. Unsere Gewohnheiten ändern sich. Jemand, der vorher nicht liebevoll war, ist auf einmal liebevoll. Jemand, der ständig in Zorn war, der ist auf einmal sanftmütig. Auf einmal ist er eine ganz andere Natur. Warum? Weil in ihm eine göttliche Quelle aufgemacht wurde. Und Gott sagt, es ist möglich, dass diese Quelle wieder zum Stoppen gebracht wird. Manchmal bezeichnet Gott uns auch als einen Baum oder als eine edle Pflanze, die er gepflanzt hat. In zum Beispiel in Jeremia 2, Vers 21 sagt er, ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Wörtlich steht da, ich hatte dich gepflanzt zum Samen der Wahrheit, zum Setzling der Wahrheit. Das ist wörtlich die Übersetzung. Ich habe dich also zu einer Pflanze gesetzt der Wahrheit. Die Frage ist für mich, das, was ich rede, ist es die Wahrheit? Weil dazu bin ich gepflanzt. Meine neue Natur ist Wahrheit reden. Das ist meine neue Natur. Und er sagt hier etwas, da klagt Gott, aber wie hast du dich mir verwandelt? In eine entartete Rebe, einen fremden Weinstock. Du hast dich verwandelt. Die Frage für mich ist, du und ich wurden als guter Baum gepflanzt, als Edelrebe, als Pflanzung der Wahrheit. Was ist geschehen, dass auf einmal nicht mehr nur Wahrheit rauskommt? Dass vielleicht Bitterkeit oder Anklage oder Kritik am anderen. Was hat sich geändert in uns? Weil als wir von neuem geboren wurden, Da war das bei uns anders. Ich denke zum Beispiel, als ich neu geboren wurde und ich war ein junger Mann, ich war ja Single, die Marita habe ich schon geliebt, das wussten andere aber noch nicht, die hatten auch feine Töchter und ich wurde sehr viel eingeladen in Familien, manche hatten mehrere Töchter, also du hättest wirklich, es ist wirklich so, das war wie an der Salatbar, frisch, knusprig und so weiter, so will ich es mal sagen. Aber ich wollte ja meine Marita. Aber ich wurde viel eingeladen, vielleicht auch, weil ich ein Single war, vielleicht, weil ich auch mal so ein Exot in der Gemeinde war, in der sich so gut wie nie jemand bekehrte. Und jetzt hat sich mal echt jemand bekehrt. Und viele haben auch gedacht, Mensch, den nehmen wir rein, den Herbert, der soll gleich mal richtig christliche Familie auch so kennenlernen. Und ich muss sagen, ich bin in manchen Familien gewesen, das war total schön. Das war Harmonie, das war super. Die Leute gingen nett miteinander um. Aber ich weiß, ich bin auch manchmal in Familien eingeladen worden und dann saßen die Eltern am Tisch, die Kinder am Tisch und ich als Gast am Tisch und dann wurde hergezogen über den Pastor. Naja, was der da heute wieder abgelassen hat, das hätte man ja auch so sagen können. Die Kinder sitzen dabei und da wurde kritisiert und mir wurde schlecht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn in deiner Gegenwart schlecht geredet wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Da wurde kritisiert, hast du auch gesehen, was die oder der heute anhatte? Ich meine, so kann man auch nicht in Gottesdienst kommen. Ja? So, also man kritisierte. Und mir ging's schlecht, aber ich war Gast. Und ich habe schon mal anderweitig erzählt, ich habe ja immer meine Bibel bei mir gehabt. Ich bin nun mal so ein Typ. Immer die Bibel dabei. So, also habe ich gesagt, ich halte das hier nicht mehr aus. Ich habe mein Essen geschaufelt, ganz schnell. Und dann bin ich aufs Klo. Und da habe ich mich dann eingeschlossen. Ja, da habe ich mich eingeschlossen, dann habe ich dort gebetet im Klo, da habe ich gelesen, weil ich fand es unerträglich, wie man über andere Menschen herzieht. Ich fand das schlimm, weil mein neuer Geist in mir sagte, so kann ich, das ist nicht mehr meine Sprache, so gehe ich nicht mehr um mit den anderen, verstehst du? So, also habe ich mich zurückgezogen. Natürlich musst du zwischendurch rauskommen, aber dann habe ich zwischendurch mal raus, habe wieder ein bisschen Übles gegessen an Worten, durch das Zuhören, oder bin ich zwischendurch immer wieder weg. Ich hatte ja damals noch kein Auto. Ich konnte auch nicht einfach abhauen. Denn wir hatten Vormittag Gottesdienst, dann wurde ich zum Mittag eingeladen, Nachmittag um 17 Uhr war dann auch wieder Gottesdienst. Ich musste also mit den Leuten, die mich mitgenommen haben, wieder auch zurückfahren. Und es war so oft eine Erlösung, wieder fort zu sein aus einem Haus, in dem es leckeres Essen gab, in dem es auch tolle Mädchen gab, in dem vieles schön war, aber das Reden in diesem Haus war einfach immer negativ, immer richtend in Bezug auf andere. Das hat meinem neuen Menschen übel getan, so dass ich mich entschieden habe, wenn ich von solchen Leuten eingeladen werde, ich werde dort nicht mehr hingehen. Ja, dann habe ich einfach was vor und selbst wenn ich alleine in meiner Bude sitze, habe ich auch was vor. Ich habe vor, alleine in meiner Bude zu sitzen. Ja, ich habe einfach was vor. Ja, so, also verstehen wir. Und die Frage ist, wie ist es, wenn du mit Menschen zusammenkommst? Worum drehen sich eure Gespräche? Sind sie Gespräche zum Leben? Sind sie Gespräche, die was Süßes verbreiten, einen süßen Duft? Dann weißt du, du bist an der richtigen Quelle angedockt. Wenn aber da, wo du bist, Kritik ist, vielleicht Lästerung, dumme Sprüche, wenn du das siehst, ich spreche nicht von Engstirnigkeit. Über sich selber kann man von mir aus ja auch noch dumme Sprüche machen. Oder sagen wir, über dich selber lästern kann man ja alles machen. Aber du weißt, was ich meine. So dieses andere, die nicht anwesend sind, die zu kritisieren. Das ist Todbringend. Das ist Rufmord. Und Gott sagt, das ist ein Beweis, dass du nicht mehr an der richtigen Quelle angeschlossen bist. Ich hatte heute eine Predigt eigentlich gewollt, die ich gestern in Michelstadt gehalten habe. Da ging es um das Feuer Gottes. Aber irgendwie lag mir das nicht so ganz im Magen für hier. Und dann habe ich heute Nacht entschieden, okay, da kommt nichts mehr. Ich habe gesagt, Herr, jetzt gehe ich ins Bett und jetzt schlafe ich und fertig aus. Dann habe ich mich dann irgendwann nach Mitternacht ins Bett gelegt. Und heute Morgen stand ich auf und der Heilige Geist sagt, frag die Leute, welches Wasser fließt aus ihrer Quelle? Also bin ich hier und frage, welches Wasser fließt aus deiner Quelle? Denn wenn es Anklage, Bitterkeit, Kritik und diese Dinge sind, dann weißt du, dass du gerade dass in dir zurzeit ein Andocken an eine verkehrte Quelle ist. Man kann das schon so nennen. Oder sind es lebensspendende Worte? Jesus sagt, wie hast du dich mir verwandelt? Du bist auf einmal entartet. Und ich glaube, dass das auch etwas auch mit Beschneidung in unserem Leben zu tun hat. Viele Leute wollen einfach ihr Leben leben, wie sie wollen. Aber Jesus sagt, jemand, der Frucht bringen will, da kommt der Weingärtner und schneidet. Und Jesus, und schau dir mal die Weinberge, fahrt mal raus, allein, ihr müsst gar nicht so weit, von Bergstraße oder Groß Umstadt. Schaut euch mal die ganzen Weinstöcke dort an. Das sieht sehr kahl und sehr nackt aus. Ziemlich, du denkst, oh Mann, also ich muss sagen, ich als Nicht-Weingärtner, ich hätte ein bisschen mehr dran gelassen. Aber ich habe ja auch keine Ahnung. Aber die wissen, da schneidet man ordentlich weg, wenn am nächsten Jahr ordentliches rauskommen soll. So, und Jesus sagt, wenn aus deinem und meinem Leben etwas Ordentliches rauskommen will, dann braucht es Beschneidung. Dann braucht es ein Zurückschneiden, weil du bist mir geworden zu einer wilden Rebe. Eigentlich heißt es zu einer entarteten Rebe. Die Anmerkung sagt, du bist eine stinkende Rebe geworden. So steht es in der Anmerkung. Es ist eine stinkende Rebe. Die Frage ist, wenn wir wo auftauchen, ist da ein süßer Duft? Oder ist da Gestank? Was verbreiten wir, wenn wir wohin kommen? Ist da lieblicher Duft oder Gestank? Ich habe mal vor ein paar Jahren gesprochen, erinnere ich mich gerade. Wie hieß das nochmal? Genau. Wohlgeruch oder Stinkepeter? Genau. Gibt's noch im Internet? Kannst du annehmen. Wohlgeruch oder Stinkepeter? Okay. So, das ist die Frage. Welchen Geruch, welchen Duft verbreite ich? Ich möchte ein Wohlgeruch sein in dem Umfeld. Menschen machen überall Fehler. Menschen haben überall Bereiche, wo man sagt, da braucht es Korrektur. Die Frage ist nur, in welcher Form, wie gehen wir miteinander um? Es ist ja nicht nur Sache des Pastors, es ist ja die Sache jedes Gläubigen. Bedecke ich die Schuld der anderen? Die Liebe deckt der Sündenmängel. Die Liebe stellt das nicht an den Pranger. Dadurch, dass du aber kritisch redest, stellst du es an den Pranger. Viel wird zerstört durch unsere Worte. Was kommt aus unserem Mund, wenn wir über unseren Ehepartner sprechen? Ist eine ganz wichtige Frage. Viele Leute beten, auch manchmal kommen Leute, bete, dass meine Ehe wieder heil wird. Und dann betest du, Herr Jesus, komm in diese Ehe und heile sie. Bring da wieder Heilung rein. Aber wenn du die Ehepartner einzeln mal wo unterwegs triffst oder hörst im Gespräch mit anderen, da wird nur darüber gesprochen, was der Kerl alles falsch gemacht hat oder was sie alles verkehrt macht. Es ist nur der. Und ich habe mir jemand gefragt, liebst du deinen Ehepartner nicht mehr? Ja doch, aber. Ja, ich sage entweder ja doch oder aber. Was denn nun? Liebst du nicht? Ständig, der macht mit mir das, die macht mit mir das, die lässt mich nicht, er lässt mich nicht, er will immer, sie will nie und was war. Ständig negativ. Der hält mich kurz, der hält mich klein, der macht mich dünn, der macht mich dick. Ach, weißt du, was ich meine? Man ist immer im Negativen. So, und du zerstörst durch diese Worte selber deine Ehe. Sie kann nicht gesund werden, weil du mit Finger ausstrecken, mit Kritik gehst. Gott sagt, da kann kein Licht in deine Ehe kommen. Gott sagt, da kann kein Licht, das Licht, das aufsteigt, wie am Morgen, wie die Sonne aufsteigt, kann, wenn wir so reden, nicht passieren. Und er sagt, es gibt keine Morgenröte für uns. Und er sagt, und der Herr ist auch nicht dabei. Und er sagt, und du rufst zum Herrn und er antwortet nicht. Weil der Herr macht sich nicht teilhaftig negativer Dinge. Hallo? Er macht sich nicht teilhaftig negativer Dinge. Wenn du und ich negativ reden, kritisieren und sagen, Herr, segne mich, wird Gott sagen, im Leben tue ich das nicht. Ich werde das nicht tun. Warum sollte ich dich segnen, wenn du gerade jemand anders verfluchst? Weil die Bibel nennt das, was negativ reden ist, nennt sie Fluch. Ich habe das heute in meinem griechischen Lexikon nachgelesen. Über anderen schlecht reden, das ist Fluch über ihn reden. Das ist Zerstörung über ihn aussprechen. Und Gott sagt, das mache ich nicht mit. Ich habe gesagt, Herr, was machen wir da nun? Der Herr sagte, gibt es nur eins, wenn man Zeiten der Erfrischung will, der Erquickung will, dann muss man umkehren. Petrus hält diese Predigt am Anfang der Apostelgeschichte. Er sagt, so tut nun Buße, kehrt um von eurem Verhalten, dann werden Zeiten der Erquickung vom Himmel kommen. Dann werden Zeiten von Wiederherstellung kommen. Also ohne Umkehr von unserem bisherigen Verhalten gibt es keine Heilung. Egal wie sehr du dich schonend zurückziehst und irgendwo, sag's nochmal, deine Wunden leckst, die werden nicht heil, die werden noch mehr eitern. Es wird noch schlimmer werden. Du wirst an dem verfaulen. Jesus nennt es verfaulen. Unsere Übersetzungen sagen es leider nicht so. Ja, unsere Übersetzungen sind manchmal so soft. Wenn es heißt Israel, wenn Israel sündigt im Hebräerbrief, lesen wir es zum Beispiel, dann heißt es in unseren Bibeln so lieblich, der Herr zürnte ihnen. Ja, im griechischen Grundtext stehen, der Herr ekelte sich vor ihnen. Steht bei uns nicht, bei uns steht einfach zürnt. Das ist netter. Gott kann sich doch nicht ekeln, oder? Doch, Gott ist manchmal schlecht. Ich glaube, dass Gott manchmal schlecht ist, wenn er uns sieht. Und ich glaube auch, dass Gott irgendwo in der Ecke ist und manchmal und heult. Weil die Bibel sagt, Gott weint über den Zustand seines Volkes. Er weint darüber. Es ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal. Und Jesus sagt, es ist immer eine Zeit, wo er umgraben lässt. Ich weiß gar nicht, ob ich das gestern zitiert habe. Aber Jesus sagt, da ist einer, der hat einen Weinberg. Und in diesem Weinberg, da hat er einen Feigenbaum gepflanzt. Und jetzt hat er 3 Jahre diesen Feigenbaum gepflegt. Er hat gedüngt, er hat also alle Vorsorge getroffen, damit dieser Baum Frucht bringt. Und dann kommt der Herr und da habe ich das nicht irgendwo aufgeschrieben. Oder, ja, Lukas 13,8. Er sprach zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum. Und ich finde keine. Hau ihn ab, wozu macht er das Land unbrauchbar? Er aber antwortet und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, dann magst du ihn abhauen. So, also Jesus sagt, Gott erwartet aufgrund des neuen Lebens, das er in uns gelegt hat, erwartet er, dass das Auswirkungen hat im Alltag. Das Interessante hier ist, bei uns, wo es heißt, hau ihn ab, wozu er macht das Land unbrauchbar, das Wort heißt katargeo und es bedeutet entkräftet. Der Herr des Gartens sagt, dieser Feigenbaum entkräftet das Land. Die Erklärung im griechischen Wörterbuch ist, dieser Baum saugt das Land nur aus. Also dieser Baum, sagt er entkräftet das Land, er saugt es aus. Er nimmt anderen die Energie weg. Ständig muss man sich mit dem befassen oder aufräumen oder wieder in Ordnung bringen oder Quellen reinigen, weil eine Person manchmal einfach nicht vorangehen, nicht ihr Leben ändern möchte. Und Jesus sagte, um dazu Matthäus 7 zu kommen, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Königreich eingehen, der Himmel eingehen, sondern wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der in den Himmeln ist. Also nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird da reinkommen. Ich glaube, dass wenn Gott uns neues Leben gegeben hat und jetzt Ströme lebendigen Lebens, Wassers aus uns herausfließen können. Wir aber irgendwo im Leben, bewusst, unbewusst, egal welche Umstände, Situation, etwas geschehen ist, dass wir wieder an eine bittere Quelle angedockt wurden, dann müssen wir das wieder korrigieren. Weil diese bittere Quelle, die uns ist, die wird uns den Tod bringen. Und wenn wir die Schriftstellen anschauen, wäre viel zu lange, die ganzen Bibelstellen zu lesen, wir töten unseren neugeborenen Geist wieder ab. Die Bibel sagt, wir löschen ihn aus. Dann haben wir zwar, wir haben dann das volle Wissen über Heiligen Geist. Wir haben das volle Wissen über neues Leben. Wir haben das volle Wissen über den ganzen Heilsplan Gottes. Aber wir können trotzdem eine Quelle haben, die bitteres Wasser, die Tod hervorbringt. Und das müssen wir korrigieren. Das Schlimme ist, wir denken, weil wir so viel Bibelkenntnis haben, wir sind noch richtig. Aber Bibelkenntnis beweist nicht, dass du richtig bist. Der Teufel hat noch eine bessere Bibelkenntnis als du. Und er ist total nicht richtig. Verstehst du? So, es ist so wichtig, dass wir in diese Dinge uns auch hineinbegeben. Ich glaube, dass Gott auch zu Beginn dieses Jahr uns reinigen möchte und dass wir rechtschaffen oder ehrliche Früchte der Umkehr tun, der Buße. Dann kommen Zeiten der Erquickung, dann kommen Zeiten der Erfrischung, weil sonst verlieren wir unser neues Leben. Also nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Himmelreich kommen. Ist für mich so eindeutig, ist für mich so klar und das gilt mir. Das gilt dir. Deshalb sagt die Bibel, behüte dein neues Leben. Bewache dein neues Leben. Lass nicht zu, dass du wieder beim Teufel angedockt bist. Bittere Quelle, die wird dich zerstören. Die macht deinem Leben, deinem geistlichen Leben, setzt deinem geistlichen Leben ein Ende. Und der Herr sagt, ich habe dich zur Edelrebe gepflanzt. Ich habe dich zu einem echten Samen der Wahrheit gemacht. Warum? Oder was ist passiert, dass so viel Negatives aus deinem Mund kommt? Denn dieses Negative zeigt, dass in dir eine andere Quelle aktiv ist. Und Gottes Einladung gilt heute, ich will wieder zur richtigen, zur wahren Quelle zurückkehren. Und das ist der Aufruf Gottes heute Abend an uns. Die Frage von Jesus, willst du wieder zur richtigen Quelle kommen? Willst du wieder sauber leben? Willst du wieder heilig leben? Ich spreche nicht von Gesetzlichkeit, ich spreche nicht von Bemühen. Ich spreche von einer inneren Entscheidung. Ich lasse mir Kritik und Übelreden, diese Dinge, die lasse ich mir nicht mehr durchgehen. Ich lasse mir nicht durchgehen. Ich habe meinen Mitarbeitern am Wochenende gesagt, es gibt Dinge, die lasse ich nicht mehr zu in meinem Leben. Das habe ich wie einen langen Nagel an die Stirn gesetzt und jedes Mal, wenn was Negatives kommen wollte, habe ich gesagt, bang, sage ich nein. Und verstehst du, das ist festgenagelt. Das lasse ich nicht mehr zu. Das dulde ich nicht mehr bei mir. Warum? Weil ich so mächtig und kraftvoll bin? Nein, weil ich durch meine Entscheidung dem mächtigen, kraftvollen Jesus in mir Raum gebe und er kann das ausleben. Verstehst du? Und das ist, wenn wir ihm nicht Raum geben, wenn wir das dulden, wir sind halt Menschen, wir sind halt so, und wenn wir die ganze Entschuldigung bringen, dann sind wir nicht auf seinem Weg. Dann sind wir auf eigenem Weg. Und es ist so wichtig, dass wir hier in unser Innerstes eine richtige Korrektur vollziehen lassen. Zeiten der Erquickung kommen. Gott wird mit uns Wege gehen. Wir haben letztes Jahr verschiedene Prophetien gehabt. Viele Worte, die Gott auch durch Männer und Frauen, die aus dem Ausland hier bei uns zu Besuch waren. Gott hat gesagt, ich will, dass durch diese Gemeinde ein Strom von Heilung nach außen fließt. Und ihr erinnert euch, letztes Jahr, war das zwischen den Jahren oder kurz vor Weihnachten, als der Bruder aus Russland da war, der Pastor Alexander, mit dem Waldemar. Dieser Pastor stand auf und er hat manche ziemlich geschockt. Auch mich. Er hat gesagt, so wie ihr seid, wird Gott euch keine Leute dazugeben. Gott will nicht, dass diese Leute so werden, wie ihr seid. Erinnert ihr euch noch? Das haut einen schon in die Socken, du. Das haut einen richtig in die Socken. Wir sind ja danach noch zusammen gewesen und er sagt, das ist es, was ich von Gott als Botschaft bekommen habe. Aber er sagt, man kann ja Dinge korrigieren. Die Frage ist, sind wir religiös geworden? Sind wir wirklich in diesem Strom? Wenn wir zum Beispiel Heilung nach außen bringen wollen, wenn wir wollen, dass Kranke in unserer Mitte gesund werden, Kranke nach außen gesund werden, für die wir beten, dann wird es nicht geschehen, wenn wir kritisieren und negative Dinge reden und tun. Weil Gott sagt, das hindert den Heilungsstrom. Die Menschen, du kannst für sie beten, du kannst sie mit Ölfässern, mit Öl salben, damit sie gesund werden. Sie werden nicht gesund werden. Weil Gott sagt, diese Dinge behindern den Strom. Und deshalb müssen wir solche Dinge klären. Du musst sie klären. Wenn du in einen Fluss Gottes wieder reinkommen willst, dann musst du sagen, Herr, das will ich jetzt klären. Okay? Und der Herr ist liebevoll. Er ist gütig. Er ist sanft. Er will nicht, dass jemand geht. Gerade hier bei dem Feigenbaum, fand das so interessant, als ich das gestern Nachmittag las, da sagte Vater, noch einmal Dünger werfen und ein Jahr noch versuchen, gib noch mal eine Chance, sagt er. Noch einmal die Chance, sagt er zu dem Herrn. Sagt er, okay, du kriegst noch eine Chance. Und dann sagte, aber wenn der in einem Jahr nicht umgekehrt ist, dann hau du ihn ab. Misslungen. Vorher sagt der Herr zu dem Weingärtner, hau du ihn ab. Und dieser Weingärtner sagt, das möchte ich nicht tun. Gott, das will ich jetzt doch dir überlassen. Hau du ihn ab. Aber Gott, meint es ernst, Gott, und so kommen wir aus. Auf einmal fallen Menschen vom Glauben ab. Du musst wissen, niemand im Leben fällt einfach vom Glauben ab. Niemand. Absolut niemand. Wenn jemand vom Glauben abfällt, wieder zurückfällt oder von Jesus lässt, dann ist es in ihm schon lange Dinge vorhergegangen. Da ist schon viel Fäulnis gewesen. Dass dann jemand schlussendlich sich entscheidet, ich gehe von Jesus weg. Das heißt, jetzt ist die Fäulnis komplett offenbar geworden. Ja, und das müssen wir stoppen. Wenn du und ich ein faules Früchtchen sind, da haben wir es wieder mit Gott zu tun, der ein Wundertäter ist. Alles, was bei uns schon angefault ist, er kann das wieder zu neuem Leben erwecken. Er ist der Schöpfer aller Dinge, glaubst du das? Was bei Menschen unmöglich ist, bei ihm sind alle Dinge möglich. Und ich lade dich ein und sage, Herr, da ist so viel faul in meinem Leben. Da ist so viele Dinge, die nicht mehr mit dir übereinstimmen, die vielleicht schon gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich will da umkehren, Herr. Heute kehre ich um zu dir. Du kommst nicht in Bußübung. Der Herr will auch nicht, dass du kommst und dich jetzt knechtest. Am besten noch jemand fragst, habt ihr auch eine Peitsche hier, dass ich mir den Rücken wund hauen kann, das als Zeichen der Ernsthaftigkeit. Nee, nee, ich bin nicht im Kloster mit dir. Nee, nein. Sondern Gott sagt es ganz einfach. Geh her und sag, tu Buße, sinne um. Herr, bisher war ich ein kritisch redender, negativ redender Mensch. Heute treffe ich eine Entscheidung, wie eine Bekehrung. Das wird bei mir nicht mehr vorkommen. Bisher habe ich andere angeklagt und sie verantwortlich gemacht für meinen Zustand oder für meinen Stand, in dem ich bin. Da bist du vom Teufel belogen worden. Denn für deinen Zustand bist immer du selbst verantwortlich. Ich als Pastor könnte mich zu dir benehmen wie ein Teufel. Aber wenn du mit Jesus gehst, dürfte das keine Auswirkung auf dich haben. Verstehst du? Weil du bist selber verantwortlich. Du bist selber verantwortlich, weil Jesus in dir wohnt. So, das heißt, ich mache es wie eine Bekehrung. Herr, ich übernehme Verantwortung für meine Taten. Ich übernehme Verantwortung für das, was ich gesagt habe. Herr, heute mache ich einen Schlussstrich. Heute mache ich einen Punkt. Heute ist es zu Ende. Von heute an gehe ich, Herr, schließ mich wieder an deine Quelle. Ich will wieder, dass aus meinem Leib über meine Zunge Worte des Lebens, Ströme des Lebens, wohlduftende Worte kommen. Ein Wohlgeruch für mein Umfeld. Ein Wohlgeruch für meine WG. Ja? Vielleicht weißt du jetzt, warum es in der WG so stinkt. Heute, vielleicht ist es dir aufgegangen. Wenn dein Nachbar schlecht reden will über andere, sagst du, ich mach das nicht mit. Du sagst, Mann, ich kann ja nicht ausziehen. Doch, du hast doch dein eigenes Zimmer. Ja? Bestraf halt den anderen. Stell ihm, wenn er duschen will, gerade das heiße Wasser ab. Oder? Nein, okay. Nein, nein. Du weißt, was ich meine. Man kann sich zurückziehen. Du kannst auch mal spazieren gehen. Einfach sagen, will ich mir nicht anhören. Ich werde mir das nicht mehr anhören. Du musst eine Entscheidung treffen. Ich höre mir das nicht mehr an. Ich spreche nicht, wo wir in Seelsorge arbeiten, wo Menschen kommen mit Nöten. Aber der größte Teil von uns, ihr seid lange im Glauben, stimmt's? Ja? Und Gott sagt im Hebräerbrief, du solltest schon längst Lehrer sein. Die Frage ist, sind wir Lehrer oder Meckerer? Sind wir Lehrer oder Kritiker? Was sind wir? Bist du inzwischen ein guter Lehrer? Das ist die Frage, was ist? Ich spreche nicht von den Babys. Da wird in die Hose gemacht, da wird gestrampelt. Da laufen sie rum, wo man sagt, Mensch, das gehört sich vielleicht nicht. Doch, das ist Babys. Ist auch im Geistlichen so. Aber wir wollen ja nicht ewig geistliche Babys bleiben, oder? Und darf ich mal Hand sein, wer will immer ein geistliches Baby bleiben? Oh, komisch, keiner. Ne? Werd erwachsen. Werd erwachsen und komm zu Jesus zurück. Gott sagt, heute will ich dir eine neue Erfrischung geben in dein Leben. Ich will das Alte, das Dreckige, was gewesen ist, abwaschen. Und ich werde dich erfrischen. Ich werde dich erquicken. Ich werde dich wieder aufbauen. Und ich werde dich wieder anschließen an meine Quelle. Du hast dich freiwillig an eine verkehrte Quelle angeschlossen, an die Quelle der Hölle. Das haben deine Worte verraten. Deine Taten haben verraten, dass du an der falschen Quelle angeschlossen warst. Herr, diese Quelle, das Stopp, Ende. Heute will ich wieder bei dir angeschlossen werden. Tut mir leid, Herr, dass ich mich so verwandelt habe in etwas Negatives. Aber heute will ich umkehren. Und dann kehrst du um. Amen. So, wenn dann wir Gott lobpreisen, anbeten, ich lade dich einfach ein. Ich möchte sagen, wenn du schon länger gläubig bist, dann brauchst du wahrscheinlich keinen Seelsorger heute Abend, um Buße zu tun. Wenn du sagst, Mann, ich weiß gar nicht, wie ich so richtig zu Gott umkehren soll, vieles ist für mich neu, dann kannst du einfach zu mir kommen und ich connecte dich mit einem Mitarbeiter und dann werden wir einfach dir helfen und mit dir zusammen beten. Wenn du bisher nur religiös bist, vielleicht zu einer Kirche oder Freikirche gehörst, aber du hast niemals Jesus in dein Leben eingeladen, dann kannst du das heute Abend auch tun. Denn du musst wissen, Christ wird man nicht durch Mitglied einer Kirche oder Freikirche. Christ wird man dadurch, dass man Christus in sich aufnimmt. Und diesem Christus nachfolgt, da wird man Christ. Der Christus kommt in uns rein und so wird man Christ. Amen.